Der Plan. Die Weltöffentlichkeit blickt gespannt und zum Teil auch fasziniert auf den neuen russischen Präsidenten Obmantschikow. Und seine diversen Vorschläge zur Entspannung zwischen Ost und West werden in Expertenkreisen, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Doch während er in zahlreichen Ansprachen, Interviews, desgleichen auf Staatsbesuchen den Eindruck zu erwecken sucht, dass nunmehr eine neue Zeit angebrochen sei, trifft sich in Russland in seinem Auftrag eine kleine Gruppe von Männern, um über die zukünftige russische Sicherheitsstrategie zu beraten. Teil dieser kleinen Gruppe sind der Leiter der Präsidialverwaltung, ein ehemaliger General und enger Vertrauter Obmantschikows, der neu ernannte russische Generalstabschef, ein Ukraine-Veteran, die Leiter des Militärgeheimdienstes GRU und des Inlandsgeheimdienstes FSB sowie Igor Palatschow, ein enger Vertrauter Putins und Inhaber eines privaten Sicherheitsdienstes, der weltweit verdeckte Operationen für den russischen Staat durchführt. Ihre Aufgabe, so formuliert es der Präsident auf ihrer ersten Sitzung, sei es, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, die Politik Wladimir Putins weiterzuverfolgen. Zwar könne man es sich nicht leisten, noch einmal 3 Jahre oder länger in einer Kriegswirtschaft zu verharren, aber es sei unumgänglich, dass Russland seinen Einfluss in seinem unmittelbaren Vorfeld ausweite, um seinen Anspruch auf Augenhöhe mit den USA, aber auch mit China zu untermauern. Was die Männer, die dem Präsidenten zuhören, am meisten überrascht, ist die Bemerkung zur Augenhöhe gegenüber China. Denn eigentlich ist Russland seit dem Krieg gegen die Ukraine zum Juniorpartner der aufstrebenden asiatischen Supermacht degradiert worden. In offiziellen Kommuniqués wird zwar immer von der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen beiden Ländern geredet, die Realität sieht jedoch anders aus. Aufgrund der Sanktionen, die der russischen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt haben, ist Russland nach wie vor stark von Importen aus China abhängig. Und chinesische Firmen füllen die Lücke, die der Abzug westlicher Unternehmen in Russland hinterlassen hat. Zwar sind die jahrelangen Verhandlungen über die Power of Siberia 2-Gaspipeline, die dazu dienen soll, russisches Gas nach China zu transportieren, inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Doch haben sich die Chinesen mit ihren Preisvorstellungen durchgesetzt. Und Russland sieht sich seitdem zähneknirschend gezwungen, dem großen Bruder in Peking sein Gas zu relativ niedrigen Preisen zu liefern. Die Rede von Russland als der billigen Tankstelle Chinas macht auch in Russland allerorten die Runde. Die Herausforderung, vor der die geheimtagende, illustre Runde steht, ist, eine Strategie zu finden, die nicht unmittelbar in einer offenen Konfrontation mit der NATO endet. Denn so der Generalstabschef auf einem späteren Treffen ohne den Präsidenten: Wir sind zwar mit der Rekonstitution der eigenen Streitkräfte gut vorangekommen, aber mit Blick auf die konventionellen Fähigkeiten sind wir der NATO noch immer in vielen Bereichen unterlegen. Wir dürfen nicht riskieren, dass die Allianz in die Lage kommt, sofort und entschieden zu reagieren. Aus meiner Sicht, so argumentiert der Chef des GRU, ist der Westen in mehrfacher Hinsicht schwach. Zum einen sind seine Bemühungen zur Aus- und Aufrüstung der eigenen Streitkräfte erheblich ins Stocken geraten. Zum anderen scheint es nicht so, als ob die politischen Eliten oder die Gesellschaften bereit wären, nach den 3 Jahren der Unterstützung für die Ukraine noch einmal einen hohen Preis zu zahlen, selbst für die Verteidigung kleinerer Territorien innerhalb des NATO-Vertragsgebietes. Und schließlich ist die Furcht vor einer nuklearen Eskalation eines solchen Konfliktes noch immer überragend groß, insbesondere in Deutschland. Zwar gilt für die mittel- und osteuropäischen Staaten das Gesagte nicht im selben Maße wie für die alten Europäer und die USA, aber allein, so unsere Einschätzung, sind diese nicht in der Lage, das Territorium kleinerer europäischer NATO-Staaten über einen langen Zeitraum hinweg zu verteidigen. Palatschow fügt hinzu: Es würde ja politisch ausreichen, dem Westen seine eigene Handlungsunfähigkeit vor Augen zu führen, damit die NATO als Allianz einen erheblichen Schaden erleidet. Wenn das am Ende das Ergebnis unserer Operation ist, meine lieben Freunde, dann haben wir schon viel gewonnen. Einig sind sich alle darin, dass sie mit einer hochriskanten Aufgabe betraut sind. Man könne sich nicht noch einmal einen solchen Fehler erlauben wie im Vorfeld der Ukraine-Invasion, als man Putin gefälschte Berichte vorlegte, um seinem Wunsch nach einer militärischen Operation zu entsprechen und ihm vorzugaukeln, dass diese in relativ kurzer Zeit beendet werden könne, weil große Teile der ukrainischen Bevölkerung den Einmarsch Russlands als Befreiung empfänden und der Westen so geschwächt und uneinig sei, dass er zu einer harten Reaktion nicht in der Lage sei. Ein ähnliches Vorgehen wie 2021, so sind sich alle Teilnehmer des Treffens einig, ist ausgeschlossen. Wir können nicht, so formuliert es der Generalstabschef stellvertretend für alle Anwesenden, eine große Militärübung anordnen, die Truppen dann nicht aus der Grenzregion zum Baltikum abziehen und politische Forderungen an Washington stellen. Jede größere russische Truppenbewegung wird von den USA und der NATO in Erinnerung an 2021 sofort als Wiederholung dieses Szenarios wahrgenommen und mit entsprechenden politischen, militärischen und ökonomischen Gegenmaßnahmen beantwortet werden. Er fährt fort. Auch ist nicht unmittelbar darauf zu hoffen, dass ein erneutes militärisches Vorgehen unsererseits gegen einen anderen Staat automatisch die Unterstützung unserer wichtigsten Verbündeten wie China und Indien erfahren wird, insbesondere dann nicht, wenn sich so ein Konflikt in die Länge zieht. Bereits während der Invasion der Ukraine habe Indien nur bedingt auf der Seite Russlands gestanden, und auch das nur, weil es von dem Ölembargo profitierte. Und Peking habe sich damals zunehmend verärgert darüber gezeigt, dass es Russland nicht gelang, den Feldzug schneller und entschiedener zu seinen Gunsten zu beenden. Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, so ergänzt der Leiter des FSB, ist die Stimmung in unserer Bevölkerung. Nicht, dass ich eine ernsthafte Opposition gegen eine erneute militärische Kampagne befürchte. Dafür haben wir die Überwachung der Opposition in den letzten Jahren zu lückenlos ausgebaut. Aber es ist diesmal notwendig, die Bevölkerung mental auf die Notwendigkeit einer solchen Operation zum Wohle des Vaterlandes vorzubereiten. Die Frage ist also, so bindet Palatschow die Diskussion vorläufig ab, wie können wir unter solchen Bedingungen eine Kampagne entwickeln, die nicht in einer massiven russischen Niederlage oder gar im Dritten Weltkrieg enden wird? Die allgemeine Ratlosigkeit, die in der Runde herrscht, wird vom Leiter der Präsidialverwaltung durchbrochen, der, sich an seine Generalstabsausbildung erinnernd, die Runde mit folgendem Vorschlag überrascht. »Warum?«, so fragt er. Nehmen wir uns nicht die Remilitarisierung des Rheinlandes als Vorbild. Die Remilitarisierung des Rheinlandes? Fragt Palatschow erstaunt. Was meinen Sie damit? Der ehemalige General schaut in die Runde und man sieht ihm an, dass er es genießt, den anderen eine kleine historische Lektion zu erteilen. Das Rheinland war, so beginnt er seine Ausführungen, laut dem Versailler Vertrag von 1918 demilitarisiert. Vor allem die Franzosen befürchteten, dass von einer Präsenz deutscher Truppen im Rheinland eine Gefahr für ihre Sicherheit ausgehen würde. Am 7. März 1936 marschierten ca. 30.000 Soldaten der Wehrmacht dennoch über die Rheinbrücken in das Rheinland ein, um es zu besetzen. Als Grund gab Hitler den im Februar geschlossenen französisch-sowjetischen Beistandsvertrag an. Die Strategie der Nazis war es, sich bei etwaigem Widerstand gegen die Remilitarisierung sofort wieder zurückzuziehen, beim Ausbleiben von Widerstand aber im Rheinland zu bleiben. Parallel wurde das Vorrücken deutscher Truppen von einer Friedensrhetorik der Nazis begleitet, deren Kern in der Aussage bestand, dass das nationalsozialistische Deutschland keinerlei aggressive Intentionen gegenüber seinen Nachbarn hege. Überraschenderweise glaubte Großbritannien dieser Rhetorik und reagierte ebenso wenig wie Frankreich auf diesen Einmarsch. Und damit blieb die Wehrmacht im Rheinland. Das Ziel einer russischen Kampagne muss also, so führte er weiter aus, ein Austesten der Bereitschaft der NATO-Staaten sein, auf einen Vorstoß der russischen Streitkräfte zu reagieren. Begleitet werden muss eine solche Kampagne von einer Rhetorik, die von Beginn an klarstellt, dass es bei dem Vorstoß der russischen Truppen lediglich um ein begrenztes Gebiet geht und wir keinerlei darüber hinausgehende Ambitionen haben. Sollte es, wider Erwarten, eine schnelle Reaktion der NATO geben, können wir die Operation abbrechen und uns in kürzester Zeit aus dem eroberten Territorium gesichtswahrend zurückziehen. Zugleich, so fährt er in seinen Ausführungen fort, muss Russland das Überraschungsmoment nutzen. Wir können nicht einerseits darauf warten, dass die russischen Streitkräfte vollends rekonstituiert sind, da dies den NATO-Staaten ihrerseits Zeit gibt, ihre Fähigkeitslücken zu schließen. Im Fall einer unwahrscheinlichen, aber nicht auszuschließenden geeinten NATO-Antwort auf ein russisches Vorgehen würden wir sofort ins Hintertreffen geraten. Und andererseits müssen wir eine Situation schaffen, in der einzelne NATO-Staaten, allen voran die USA, vom eigentlichen Konfliktgeschehen temporär abgelenkt sind. Diese Strategie erscheint allen Anwesenden unmittelbar als einleuchtend. Man geht auseinander mit der Vereinbarung, entlang dieser Parameter an einer konkreten Strategie zu arbeiten und sich zur detaillierten Abstimmung nochmals zu treffen. Ebenso wird vereinbart, dass der Kreis jener, die in diese Beratungen eingeweiht werden, sehr klein bleiben müsse und dass dem Präsidenten erst ein unter allen abgestimmter Plan vorgelegt werden solle. Der Leiter der Präsidialverwaltung versprach den Anwesenden, den Präsidenten in Grundzügen über das Treffen zu informieren, allerdings ohne auf die spezifischen Details einzugehen.